Der erste Schultag ist uns allen vertraut, markiert er doch den Beginn eines aufregenden neuen Lebensabschnitts für Kinder und Eltern. Es stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Erwachsenwerden für die Kinder dar, während die Eltern sich auf das Leben mit einem Schulkind umstellen müssen. Doch das Lernen beginnt schon längst nicht mehr mit der Einschulung, sondern bereits viele Jahre davor. Dabei ist es entscheidend, Kinder spielerisch und mit Freude ans Lernen heranzuführen, besonders in einer zunehmend digitalisierten Welt. Indem bereits in jungen Jahren eine positive Lernumgebung mit Spiel- und Lernspaß für Kinder geschaffen wird, entwickeln sie ihre kognitiven Fähigkeiten, entdecken die Freude am Lernen und werden darauf vorbereitet, sich in der digitalen Welt von morgen zurechtzufinden. Das Entwickeln von pädagogisch wertvollen Lernspielen ist dabei ein wichtiger Schritt. Das betont auch Irene Klemm, CEO und Mitgründerin von Edurino und unser heutiger Gast. Ich habe gemerkt, dass es für Schulkinder und ebenso für Vorschulkinder an digitalen und qualitativ hochwertigen Lernbegleitern mangelt. Der Ausbruch von Corona war dabei ein Schlüsselerlebnis für mich. Mit Edurino haben wir eine Lösung für Kinder geschaffen, mit der sie spielerisch und ohne Druck ihre Kompetenzen aus einer intrinsischen Motivation heraus aufbauen können. Kernfrage heute. Hybrides Klassenzimmer. Wie gestaltet sich die Zukunft des Lernens für unsere Kinder?
Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Irene Klemm.
Vielen, vielen Dank, Thilo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Irene, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, ein paar Warm-up-Questions für dich. Dein Lieblingsfach, lieber Mathe oder Deutsch?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich sowohl Mathe als auch Deutsch tatsächlich beides im Abitur hatte und auch beides sehr gerne mochte. Eben, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber wahrscheinlich eher Deutsch nehmen, weil ich es einfach immer sehr gerne gemocht habe, mit Sprache zu spielen, mich damit auszudrücken, zu interpretieren. Also es hat mir einfach Spaß gemacht.
Toll. Und Mitschriften per Hand oder mit dem Laptop?
Mittlerweile tatsächlich zu 100% mit dem Laptop. Mir fällt es auch immer auf, dass ich, wenn ich zu lange mit der Hand schreibe, da sogar auch Handgelenkschmerzen bekomme. Also ich bin wohl jetzt da voll digitalisiert.
Super. Lieber ein gutes Buch oder eine spannende Netflix-Serie?
Auch da,
auch da
würde ich sagen, am besten beides im Urlaub auf jeden Fall immer lieber das Buch, im Alltag auch gerne mal die Netflix-Serie. Und jetzt habe ich natürlich auch noch eine Frage für dich direkt im Gegenzug. Wie hast du denn damals die Schule und das Lernen generell ohne digitale Technologien erlebt? Und wie würdest du sagen, dass sich diese Erfahrungen heute auf die Bildungslandschaft auswirken?
Naja, ich wünschte, wenn meine Erfahrungen so powerful wären, dass sie sich da direkt auswirken würden auf die Bildungslandschaft. Aber ich muss sagen, damals, als ich zur Schule ging, war ja Digitalisierung gar kein Thema, weil das ist jetzt fast 30 Jahre her. Insofern ist es natürlich gar kein Thema gewesen damals. Und man muss sagen, es war ja so, dass man quasi einfach quasi einen Lehrplan abgearbeitet hat. Jeder musste die Dinge auswendig lernen, wo man heute sagt, naja, das ist halt ein Mausklick, die Informationen sozusagen weg. Damals ging es ja noch sehr viel darum, einfach Wissen auch anzuhäufen und Dinge zu lernen und nicht sozusagen, wie es ja eigentlich sein sollte, eher die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lebens. Ja, also man weiß, wie bediene ich Dinge, wo kommen Dinge her, wie kann ich an Informationen rankommen, wie kann ich mir Lösungsansätze erschließen, wie kann ich sozusagen in schwierigen Situationen umgehen, Kommunikationsskills, auch diese ganzen Softskills, die am Leben ja wichtig sind. Und insofern ist es etwas, was ich damals schon, als ich zur Schule ging, immer schon A, bedauert habe, B, dass alles viel zu theoretisch und unpraktisch war und dass sozusagen also zu wenig Möglichkeiten gab, Dinge auch in der Praxis selber auch ja auszuprobieren und sich da letztendlich auch sein Intellekt sozusagen auch zu gucken, wo springt man drauf an, was klappt gut. Ich erinnere mich noch, eines meiner schönsten Erlebnisse in der Schulzeit war, als wir 2 Wochen ein Schülerpraktikum in einem Betrieb gemacht haben, weil das war spannend, das war aufregend. Auf einmal ist man da mit der Praxis konfrontiert worden und ich habe das in so einem Musikalienhandlungsgeschäft gemacht. Das war für mich total aufregend. Wie bestellt man Ware? Wie verhandelt man mit Lieferanten? Wie berät man Kunden? Wie macht man eine Lagerführung? Nach welchen Systemen wird so ein Regal dort bestückt? Wie geht man mit Kunden richtig um? Wie macht man Werbung und Marketing? Also alles, was so ein typischer Einzelhändler dort macht. Ne? Und sozusagen da habe ich so viel mitgenommen und so viel gelernt, dass ich mich persönlich dann später auch dann ganz bewusst, wie zum Beispiel es heute auch noch gibt, so ein duales Abitur entschieden habe, wo es eben auch einen großen Praxisanteil gab, wo man nicht nur theoretisiert hat, sondern damals dann schon auch Fächer hatte wie Betriebswirtschaftslehre zum Beispiel und Rechnungswesen. Also es war sehr, sehr nah an der Praxis letztendlich. Und da war sozusagen dann der erste Mal dieser Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, okay, es hat mich A, auf meinen späteren Beruf vorbereitet und es waren Dinge, wo ich auch dann rausfinden konnte, schon frühzeitig, was mir Freude gemacht hat und war dann eben weniger nur wie theoretisch irgendwie Dinge auswendig lernen, die man später eh nicht braucht, sondern sehr, sehr nah an der Praxis. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Sehr schön.
Liebe Rina, digitales Lernen, Medienkompetenz, welche persönlichen Erfahrungen oder Begegnungen haben denn deine eigene Überzeugung von der Bedeutung der digitalen Bildung geprägt?
Bei mir persönlich hat tatsächlich digitale Bildung doch relativ früh schon einen Stellenwert eingenommen. Ich bin mit einem Bruder aufgewachsen, der immer sehr viele Computerspiele gespielt hat. Und deswegen haben unsere Eltern damals gesagt, ihr bekommt keine Spielkonsole, ihr bekommt sonst keine Gadgets, aber ihr bekommt einen Computer und damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Mhm. Und deswegen habe ich damals schon die Möglichkeit genutzt, um wirklich von, ich erinnere mich noch an Spiele wie Mathe Blaster, Adi Junior, ich weiß nicht, vielleicht sagt es jemand noch was da draußen. Aber das waren Spiele, die sehr früh eigentlich genau dieses Lernen und Spielen zusammenbringen. Und noch erstaunlicher finde ich es eigentlich, dass es bis heute keine wirklichen Fortschritte in dem Bereich gegeben hat. Weil also wenn ich davon spreche, dann denke ich auch 20 Jahre zurück. Also damals war ich ungefähr 10 und hatte dann das erste Mal Berührungspunkte damit. Und durch die Schulbank hinweg war es immer noch ähnlich wie bei dir, dass eigentlich digitale Bildung gar keine Rolle gespielt hat. Also wir haben seltenst mal eine PowerPoint-Präsentation gemacht und ansonsten war alles zu 100% analog. Und ich habe dann aber immer schon gerne auch experimentiert mit Dingen, mit Sprachlern-Apps, mit im Studium wirklich überlegt, wie ich auch auf digital so weit wie möglich umsteigen kann, weil mich das immer sehr fasziniert hat, wie auch neue Tools dabei helfen können, produktiver zu sein, besser zu strukturieren. Und so habe ich früh Zugang dazu bekommen, aber wie gesagt, eigentlich würde ich sagen, mit einer großen Pause dazwischen, weil es eigentlich auch im heutigen Bildungssystem immer noch nicht angekommen ist.
Mhm. Ihr setzt euch ja das Ziel, quasi ein neues Kapitel der digitalen Bildung aufzuschlagen. Welche aktuellen Herausforderungen siehst du denn speziell bei der Vorbereitung von Vorschulkindern im Hinblick auf die Anforderungen des digitalen Lernens und wie gut haben eben Edurino damit um?
Also die Welt von morgen birgt ganz neue Herausforderungen für Kinder. Also man kann das kaum vergleichen mit einer Zeit vor 10, vor 20 Jahren, denn Technologien entwickeln sich heutzutage so schnell und wir sehen, dass es eben immer wichtiger wird, Zukunftskompetenzen bereits sehr, sehr früh beizubringen. Also ChatGPT ist da immer nur das beste Beispiel, was jetzt mittlerweile Einzug in ganz, ganz viele Alltage genommen hat. Aber wir sehen damit einfach nur, dass wie schnell Technologie sich weiterentwickelt und wie schnell man sich auch wirklich anpassen muss an neue Dinge. Und wenn man das jetzt mal auf einen Lernplan überträgt, der teilweise in Verlagen erst alle 4 Jahre wieder neu in den Büchern zu finden ist, ist das natürlich eine große Herausforderung. Das heißt, was wir eben aktuell sehen, ist, dass wir wirklich Kindern Zukunftskompetenzen, Schlüsselkompetenzen immer früher beibringen müssen. Das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir alle gemeinsam tragen, um eben Kinder darauf vorzubereiten, in Zukunft auch immer agiler und anpassungsfähiger auf neue Einflüsse, neue Veränderungen agieren zu können. Das heißt, wirklich ganz, ganz früh zu schulen, dass jedes Kind einen Einfluss auf seine Umwelt hat, neue Dinge aufnehmen kann, Problemlösefähigkeiten zu lernen, Kreativität zu lernen, Kommunikationsfähigkeiten, sozioemotionale Fähigkeiten und damit wirklich gewappnet sein für alles, was auf die Kinder zukommt. Denn das wird einfach sehr oder drastisch anders sein von dem, wie wir groß geworden sind und was wir gelernt haben. Was wir jetzt ja bei Edurino machen, ist, dass wir eine digitale Lern-App mit unserem ergonomischen Stift und echten Figuren kombinieren und diese Figuren können Kinder in der Edurino-App aufsetzen und damit verschiedene Lernwelten öffnen, also je nach Figur von klassischeren Schulkompetenzen wie Lesen und Schreiben bis hin zu aber auch Kreativität, logisches Denken und Coding, mein Körper etc. So stellen wir eben sicher, dass wir diese Brücke aus der analogen in die digitale Welt und auch wieder zurückschlagen können und Kinder auf die Zukunft vorbereitet werden. Und das ist ganz tief in unserem Konzept verankert, dass wir zum Beispiel kein richtig oder falsch haben, sondern richtig und noch nicht richtig. Was bedeutet, dass die Kinder wirklich testen können, ausprobieren können, offen mit Problemen umgehen können und so eben genau diese Fähigkeiten geschult werden. Und gleichzeitig haben wir uns auch als Ziel gesetzt, die Eltern auch mit abzuholen. Das heißt, auch Eltern können volle Transparenz bekommen über den Lernfortschritt der Kinder, die Bildschirmzeit einstellen. Das heißt, wir verstehen uns wirklich so als digitalen Lernbegleiter, sowohl für Kinder als auch Eltern. Und wir setzen dabei ja schon sehr früh an, also bei Kinder ab 4 Jahren. Das heißt, wir verstehen uns auch wirklich so als Einstieg in das digitale Lernen, als Einstieg in die digitale Welt.
Stichwort Eltern. Wie siehst du denn den Einfluss von Eltern und Lehrkräften auf die digitale Bildung von Kindern? Wie kann die Zusammenarbeit effektiv gestaltet werden, um optimale Lernergebnisse zu erzielen?
Also grundsätzlich sehen wir den Einfluss von Eltern gerade in diesem jungen Alter natürlich als massiv groß an. Und damit kommt eine riesige Chance und auch eine Verantwortung einher. Also was wir eben beobachten, ist, dass in der Realität Kinder schon sehr, sehr früh mit digitalen Medien in Berührung kommen, viel natürlicher damit umgehen können, als wir das damals konnten. Also das sind wirklich Digital Natives heutzutage. Und deswegen auch eine große Verantwortung da auch bei Eltern und wirklich Haushalten liegt, Kinder da heranzuführen. Und da sind solche Medien wie Edurino natürlich eine Riesenhilfe. Also dass wir da wirklich so ein positives Gefühl, ein Feel-Good-Produkt sind. Das heißt, die Kinder beschäftigen sich damit, fühlen sich dabei gut, weil sie einfach ganz spielerisch da in diese Welt eintauchen. Für sie fühlt es sich an wie reines Spiel. Und auf der anderen Seite wissen auch die Eltern, dass sie uns zu 100% vertrauen können, dass wir dem höchsten Qualitätsanspruch da gerecht werden und alles wirklich auch mit Pädagoginnen und Pädagogen entwickelt ist und deswegen die Kinder auch ohne schlechtes Gewissen da eine gute Zeit auch sich mit beschäftigen können. Und deine zweite Frage zu den Pädagoginnen und Pädagogen, auch da sehen wir natürlich einen großen Einfluss, gerade in der Vorschulbildung und dann natürlich auch in der Grundschule. Deswegen ist es uns auch da so wichtig, dass wir so eine enge Zusammenarbeit haben. Das heißt, wir haben mit Edurino zahlreiche Partner-Kindergärten, wo wir jede Woche sind, wo wir sehr engen Kontakt halten, sowohl eben zu den Kindern, wo wir sicherstellen, dass die Spiele alle für die Kinder entwickelt sind, dass sie damit alleine zurechtkommen können, dass die Hilfefunktionen funktionieren, dass die gewünschten Spiel- und Lernerfolge auch erzielt werden und auf der anderen Seite aber auch eben der Input von den Pädagoginnen natürlich sehr wertvoll für uns ist, um da auch sicherzustellen, dass wir da den höchsten Qualitätsanspruch immer aufrechterhalten.
Und wie erreicht ihr das, dass sozusagen da auch eine langfristige Begeisterung der Kinder für das Lernen gefördert wird? Das ist ja auch mal so ein Thema, ne? Wenn das dann so am Anfang ist, war alles nett und interessant, aber wie hält man sie denn sozusagen bei der Stange? Und davon ausgehend auch Stichwort Medienkompetenz, ne? Also du sagtest gerade Bildschirmzeit, ne? Das ist sozusagen auch alles im Verantwortungsrollenrahmen auf der anderen Seite aber wiederum bleibt.
Also was sehr spannend ist, gerade bei der langfristigen Motivation, ist, dass wirklich dieser Aspekt vom Lernen durch Spielen, also das ist nicht ein Blatt, wo ich einmal 5 Aufgaben löse, sondern es ist wirklich diese geschichtsbasierte Lernreise, in die ich eintauche. Die Kinder bauen eine sehr starke emotionale Beziehung auch zu den Figuren auf, denn dieselbe Figur erwacht dann auch in der App zum Leben als Charakter, führt mich durch diese Reise durch, wie so eine Freundin oder Freund, wie ein Sidekick für die Kinder. Das heißt, das motiviert sehr stark. Und was ja das Schöne wirklich an diesem Alter ist, dass wir komplett auf der intrinsischen Motivation aufbauen dürfen. Das bedeutet, Kinder in dem Alter wollen einfach die Welt um sich herum verstehen. Die wollen verstehen, was auf dem Schild steht, ihren Namen schreiben, einfach wirklich dieses Verständnis für die Welt bekommen, was wir eben dann später als Lernen betiteln. Aber für die Kinder fühlt sich das überhaupt nicht so an, sondern das ist einfach eine ganz intrinsische Motivation, um sich herum zu verstehen. Und jetzt gibt es sehr viele Studien auch dazu, die genau zeigen, dass diese intrinsische Motivation zu fördern, das heißt, wirklich da auf dem Positiven davon aufzubauen, ein riesen Motivationsfaktor ist auch langfristig. Und in diesen Studien wird zum Beispiel gezeigt, dass wenn ich jetzt eine Aktivität nehme, die das Kind sehr gerne ausführt und fange an, das zu incentivieren. Was mache ich durch diese Incentivierung? Ich tausche die intrinsische Motivation mit einer extrinsischen Motivation, indem ich belohne für eine gewisse Aktivität. Und dann führt diese Incentivierung langfristig dazu, dass die Kinder weniger motiviert sind, diese Aufgabe zu machen, obwohl sie, bevor ich es incentiviert habe, eine große Freude daran hatten. Und das heißt einfach, dass wir eben in allem sehr verantwortungsbewusst damit umgehen, dass wir wirklich das reine Spiel fördern und lernen durchspielen und deswegen auf der intrinsischen Motivation aufbauen und damit sicherstellen können, dass die Kinder sich auch langfristig gerne mit unseren Produkten beschäftigen und eben nicht durch Incentivierungsmechanismen davon abgebracht werden, sozusagen. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig mit unserem gesamten Curriculum, dass wir viele Figuren anbieten, um wirklich da auch jedem Interesse von jedem Kind gerecht zu werden, weil Kinder sich einfach sehr unterschiedlich entwickeln. Manche Kinder haben mit 4 schon großes Interesse an Buchstaben, am Namensschreiben. Dann gibt es dafür dementsprechend Figuren oder fürs Englisch lernen. Und dann gibt es Kinder, die schon sehr interessiert sind an Zahlen, an der Zahlenwelt. Dann haben wir eben genau dafür Figuren. Also um da wirklich sicherzustellen, dass wir da auf alle Interessengebiete eingehen können. Und was wir dann in der Realität eben beobachten, ist, dass die Kinder auch sehr, sehr gerne Spiele auch wiederholen, nochmal angehen. Die passen sich auch jedes Mal ein Stück weit wieder ans Kind an. Das heißt, auch da gibt es eine hohe Replayability Rate. Also die Spiele werden sehr viel wiedergespielt werden. Das ist dann vergleichbar mit einem guten Buch. Wenn die Geschichte dem Kind Spaß macht, wenn das Spiel dem Kind Spaß macht, dann gehen sie auch immer wieder dahin zurück. Und so können wir es sicherstellen.
Replayability, das ist ja ein Wort, was wahrscheinlich jetzt hier neu gelernt haben. In meinem Wortschatz war das auf jeden Fall noch nicht. Insofern danke Höhe des Learning. Nimm uns doch einfach mal mit. Kannst du mal konkrete Beispiele für die Lernthemen und Fähigkeiten teilen, die Kinder mit Hilfe der verschiedenen Arduino-Figuren dort entwickeln können?
Sehr, sehr gerne. Also unser Curriculum reicht von klassischeren Schulkompetenzen. Also unsere allererste Figur war Mika für Lesen und Schreiben. Grundkompetenzen wirklich von Lesen und Schreiben, das kann man sich so vorstellen, dass dann wirklich ein Reimeverständnis, lange und kurze Wörter, also zu verstehen, dass ein Schmetterling ein kleines Tier ist, obwohl das Wort lang ist. Ja, also diese Abstrahierung. Silben, Anlaute etc. Dann haben wir Figuren für eben ein Zahlenverständnis, also wie Robin, unsere zweite Figur für Zahlen und Mengen. Erstes Englisch haben wir Kreativität, logisches Denken und Coding, die Natur, das heißt auch Umweltbewusstsein, also das auch als wichtiges Thema, mein Körper und jetzt ganz neue Figuren bei uns sind Emotionen, also Gefühle, Emotionen zu erkennen und dann auch Mechanismen damit umzugehen. Und es wird auch für unsere allererste Figur jetzt sogar eine Erweiterung geben, weil wir eben gesehen haben, dass gerade bei Lesen und Schreiben und auch bei Zahlen und Mengen sehr großer Bedarf ist, wirklich auch mit den Kindern mitzuwachsen und deswegen zusätzliche Inhalte, die dann nochmal in eine Stufe schwerer sind, anzubieten. Aber ihr könnt schon raushören, also es ist ein ganz allumfassendes Curriculum, um eben sicherzustellen, dass man die Kinder auf die Schule, aber eben auch auf die Zukunft vorbereitet und so alle Kompetenzen vollumfänglich schult.
Im 2-Wochen-Takt laden wir die Vorreiter der digitalen Revolution ein, ihre Perspektiven und Einsichten mit uns zu teilen. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise, entdecke bahnbrechende Ideen und sammle inspirierende Erkenntnisse über den digitalen Wandel, der unsere Welt formt.
Wenn wir mal in die Zukunft schauen, was wäre denn so eine optimale Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften, den Kindern? Und welche Schritte sind da notwendig, um quasi so eine bessere Bildung eben auch zu ermöglichen?
Also für mich ist hier das wichtige Stichwort Blended Learning und hybrides Lernen. Also in meiner Idealvorstellung gehen wir immer weiter dahin, dass diese Bereiche alle sehr stark miteinander verschmelzen. Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir irgendwann nur noch digital lernen, sondern ich glaube fest daran, dass es immer Komponenten geben wird, die wirklich in Persona, also face-to-face stattfinden und Komponenten geben wird, die dann eben auch im Heimbereich zu Hause digital stattfinden. Und deswegen glaube ich, dass diese Bereiche immer stärker miteinander vernetzt werden, sodass auf der einen Seite für die Kinder eben ein immer personalisierteres, immer individuelleres Lernen möglich ist, aber auf der anderen Seite auch Pädagoginnen, Pädagogen und auch Eltern eine sehr starke Rolle damit einnehmen können, aber dass eben alles komplett miteinander spricht und das ein geschlossenes System ist, sodass es eben nicht so ist, in der Schule passiert was, die Kinder kommen nach Hause, erzählen dann vielleicht auf dem verbalen Wege, was passiert ist, was jetzt die Aufgabe ist. Das wird dann angefertigt und geht wieder zurück, sondern dass das wirklich ein System ist, wo auch die Kommunikation viel einfacher ist und damit eben der Lernerfolg viel größer.
Das Konzept des hybriden Klassenzimmers beinhaltet eine Lernumgebung, in der sowohl Schülerinnen und Schüler, die persönlich im Klassenzimmer anwesend sind, als auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Unterricht virtuell von einem beliebigen Ort aus verfolgen, integriert sind. Ermöglicht wird dies durch gängige Videokonferenzsoftware wie Zoom oder Microsoft Teams, die es den Lernenden erlaubt, Vorlesungen oder Seminare unabhängig von ihrem physischen Standort aus der Ferne zu verfolgen.
Wie siehst du denn die Zukunft der Bildung in Bezug auf intrinsische und extrinsische Motivation und welche Rolle spielen da Noten dabei?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und da können wir gerne nochmal auf die Studie zurückgehen, die ich eben schon genannt habe, dass gerade die intrinsische Motivation eben eine ist, die uns dazu motiviert, zu einem gewissen Level für einen gewissen Bereich sich auch begeistern zu können. Und auch da gibt es wieder Studien, die aufzeigen, dass genau diese Notensysteme gerade in einem sehr jungen Alter eben die intrinsische Motivation durch eine extrinsische austauschen können. Das heißt, wenn man sich jetzt ganz, ganz praktisch vorstellt, man hat jetzt ein Kind im Deutschunterricht, das lange Zeit auf einer 3 steht, das entspricht der intrinsischen Motivation und würde jetzt hingehen als Elternteil und sagen, du bekommst jetzt 10 Euro für eine 2 und 20 Euro für eine 1. Dann ist es so, dass die meisten Kinder sich dazu motivieren können, auf eine 2 sich hochzuarbeiten oder sogar auf eine 1. Wenn man dann aber die extrinsische Motivation, also in dem Falle jetzt die geldliche Belohnung, wieder wegnehmen würde, dann fallen die Kinder auf 4 oder sogar schlechter runter. Das heißt, man sieht eben, dass dieses intrinsische Level sozusagen eigentlich ein sehr fragiles ist und genau so eben funktioniert, solange wie es intrinsisch intrinsisch ist und eben nicht durch extrinsische Motivation ersetzt wird. Und deswegen muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch sehr kritisch Notensystem gegenüber, gerade in dem sehr jungen Alter, weil es eben dazu führt, Dinge zwar zu objektivieren, aber oftmals eben wegzugehen von einer sehr individuellen Förderung. Du hattest ja auch in der Einleitung gesagt, du hättest dir gerne gewünscht, dass du auch verschiedene Dinge mal ausprobieren hättest dürfen, in verschiedene Dinge reinschauen hättest dürfen. Und das sind ja genau die Möglichkeiten, die durch digitales Lernen ermöglicht werden. Also, dass man auch in freien Zeiten genau tiefer in Bereiche schauen kann, die einen selber interessieren und dass man selber dadurch motivieren kann. Und genau das wird eigentlich dadurch nicht gefördert, sondern ein sehr, sehr starres System, was auch nicht für jeden passt.
Inwiefern könnte die Integration digitaler Lernplattformen in Schulen da wirklich auch gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen? Welche gesellschaftspolitische Diskussionen könnten sich daraus ergeben? Also das Stichwort, du sagtest ja gerade, das Hybride ist es, was du sozusagen als Zukunft siehst. Ja, jetzt stellen wir uns vor, die Schulen sagen, Mensch, super Idee, machen wir. Wie siehst du das?
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, da wirklich eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung anzustreben, was eben jetzt schon Schulinhalte sind, aber auch da ganz klar über klassische Schulinhalte hinauszudenken. Also in Zukunft wird eben nicht ein reines Fachwissen wichtig sein. Man sieht das auch jetzt schon ganz, ganz praktisch, was jetzt eine KI schon alles kann. Also wenn ich jetzt eine Frage habe, die kann mir eine KI extrem schnell und sehr, sehr gut beantworten. Das heißt, die Kompetenz ist nicht mehr, Informationen wiederzugeben, sondern die Kompetenz ist wirklich, das einordnen zu können, damit Dinge anfangen zu können und das wirklich übertragen zu können. Das heißt, da werden eben genau solche Kompetenzen, wie die in MINT-Fächern geschult werden, aber auch da wirklich kritisches Denken, Hinterfragen, Problemlösungen immer, immer wichtiger, Kreativität, auch der Umgang damit. Und deswegen denke ich, dass mit Lernplattformen jetzt ein sehr wichtiger Grundstein damit gelegt werden kann, diese Bereiche anfänglich zu schulen und wirklich auch, also das ist auch das wieder als ganzheitliches Konzept gedacht, ist natürlich genauso wichtig, das auf der einen Seite Richtung Schülerinnen und Schüler und Richtung Kinder zu anzubieten, aber auf der anderen Seite auch wirklich Richtung Lehrkräfte, das heißt, dass da die richtigen Schulungen stattfinden und dass das wirklich schon Teil der Bildung ist, dass auch da deutlich wird, was können wir überhaupt mit digitalen Lernplattformen machen, und deswegen ist eben die große Möglichkeit, dass Kinder viel individueller auch jetzt schon gefördert werden können, dass auch da die Übersicht Fortschritt natürlich sehr transparent auch schon an Lehrkräfte zurückgespielt werden kann, aber Kinder viel mehr Freiheit haben in dem, was sie lernen, in welchem Tempo sie lernen und wie sie es auch lernen.
Welche Strategien braucht es denn, um Bildungseinrichtungen besser auf die Anforderungen einer digitalen Zeit da auch vorzubereiten? Wie könnte die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Unternehmen in dem Bereich da auch vielleicht gestärkt werden?
Also das Allerwichtigste ist natürlich erstmal die Infrastruktur zu schaffen. Also es gibt immer noch sehr viele Schulen in Deutschland, die keinen Zugang zu Internet haben. Also damit meine ich jetzt nicht die digitale Infrastruktur im Sinne von Tablets, Computer etc. Ausstattung, sondern wirklich das reine WLAN. Das ist vielleicht etwas schwer sich vorzustellen, aber das wäre natürlich der erste große Schritt, der erstmal gegangen werden muss, wirklich die digitale Infrastruktur zu schaffen, um damit natürlich sicherzustellen, dass man dann darauf auch die Konzepte denken kann. Ja. Und deswegen bin ich eben auch überzeugt, dass aktuell privatwirtschaftliche Lösungen auch schon eine sehr gute und wichtige Rolle damit einnehmen können, aber langfristig natürlich gerade in dem Bildungssystem, wie wir es haben, wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes öffentliches Bildungssystem, sollte das natürlich fest verankert werden mit den Stundenplänen, mit den Zeiten, die Kinder auch in der Schule verbringen und damit natürlich ein Zusammenspiel wieder aus Politik, Bildung und Privat, ja, also da wieder als gesamtheitliches Konzept gedacht. Aber der erste Schritt ist da sicherlich die digitale Infrastruktur.
Absolut. Braucht es denn dafür staatliche Anreize oder Förderprogramme, um diese Entwicklung quasi, die Infrastruktur sozusagen zu beschleunigen, aber auch quasi diese digitalen Lernplattformen zu unterstützen? Und gleichzeitig die Vielfalt auch eben der Bildungsinhalte zu fördern?
Also ich bin jetzt für den Schulbereich keine Expertin. Ich kann nur das wiedergeben, was wir eben auch wirklich vom Markt so hören und von unseren Partnern so hören. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es schon oftmals, selbst wenn es Förderprogramme gibt, ist es schwierig, die auch wirklich zu nutzen und einzulösen. Das heißt, das ist nicht so selbstverständlich. Also da kommt jetzt keiner vorbei, klopft an die Tür und stellt den Router hin. Sondern so wie man sich das vielleicht wünschen würde, sondern das ist natürlich alles von den Prozessen und Anträgen schon etwas komplexer, was auch seine Richtigkeit haben kann, aber trotzdem sind die Hürden dafür einfach zu groß. Also wir sehen ja in der Realität, dass auch die Töpfe, die dann dafür zur Verfügung gestellt werden, einfach nicht ausgenutzt werden und vor allem, dass es dann eben oftmals an Einzelpersonen abhängt. Also das haben wir in Corona schon gesehen, aber das sehen wir auch immer noch, dass es dann eben Lehrkräfte gibt, die YouTube-Channels betreiben und dann gibt es Lehrkräfte, die immer noch...
Ich will mir das haben. haben. Oder?
Genau richtig. Und gerade da wirklich einen Standard reinzubringen. Aber meiner Meinung nach müssten wir es einfach so einfach wie möglich machen. Das heißt, das Investment wirklich jedem Kind in Deutschland einfach mal ein iPad mit Tastatur oder ein anderes Tablet, ja, es muss auch nicht immer Apple sein, oder einen Laptop mal nach Hause zu schicken, wäre sicherlich ein extrem gutes Investment in die Zukunft von Deutschland und würde sich sicherlich hinten raus rechnen, auch wenn es erstmal ein großes Investment wäre. Aber wie gesagt, Schulbereich ist jetzt bin ich nicht komplett Expertin.
Kein Problem. Stichwort digitale Kompetenz, hattest du gerade nochmal gesagt. Inwiefern trägt die Förderung der digitalen Bildung dazu bei, die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit auch eines Landes auf dem globalen Arbeitsmarkt zu stärken? Welche politischen Schritte sind da auch notwendig, um die digitale Kompetenz der gesamten Bevölkerung da auch zu fördern?
Also wir sehen ja, dass die Welt immer digitaler wird und dass auch Technologien sich so schnell entwickeln und dann oftmals es auch einen Gewinner für eine Technologie gibt. Also es gibt natürlich schon jetzt im aktuellen Rennen, wir sehen jetzt mit Aleph Alpha, gibt es jetzt auch einen deutschen Player, der groß im KI-Game ist. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass sie haben jetzt gerade ja eine 500 Millionen Finanzierungsrunde abgeschlossen, was auch nötig ist, ja, um die ganze Serverleistung etc. zu betreiben. Nichtsdestotrotz steckt natürlich auch dahinter OpenAI einfach ein riesiges Kapital und oftmals ist es dann schon so, dass eben ein Gewinner daraus hervorkommt. Gleichzeitig haben wir in Deutschland auch immer viele Anforderungen natürlich an Datenschutz, an Lösungen. Das heißt, das kann, also wenn wir es nicht schaffen, die Medienkompetenz, Digitalkompetenz wirklich bei den Kindern schon anzufangen, aber natürlich dann durchs lebenslange Lernen durchzuziehen und genauso auch die Generationen darüber abzuholen, kann es schon sein, dass wir als Standort, als Wirtschaftsstandort auch ein Stück weit abgehängt werden, weil einfach viel Kompetenzen sich in die Richtung entwickeln werden. Und genau deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir da eben so früh ansetzen müssen, weil das eben genau die Möglichkeit ist, da die Kinder so darauf vorzubereiten, dass wir da auch zukunftsfähig bleiben und dass wir diesen starken Standort in Deutschland, den wir haben, um da jetzt mal im Positiven zu sein, auch weiter zu fördern und nicht zu verlieren. Aber ich glaube deswegen, dass es genau so ein kritisches Thema ist, weil sich einfach ganz, ganz viel in die Richtung entwickeln wird. Also jetzt nur wieder ein plastisches Beispiel, wenn man sich jetzt die Automobilindustrie anschaut, da hat einfach sehr viel darauf gerührt, dass wir hier ein sehr starker Technologiestandort wirklich aus cleveren und sehr, sehr guten Ingenieuren waren, aber mit Elektroautos etc. müssen wir einfach anders denken und andere Dinge können und da ist natürlich digital und Technologie einfach nicht von wegzudenken.
Das war auf jeden Fall ein super Einblick. Vielleicht zum Schluss kannst du uns noch ein paar Sätze beenden. Und zwar digitale Bildung.
Wird in den Leben unserer Kinder eine immer größere Rolle einnehmen und deswegen ist es unser aller Verantwortung, so früh wie möglich Zukunftskompetenzen dafür zu schulen, sodass digitale Bildung auch stattfinden kann.
Lebenslanges Lernen bedeutet für mich,
sehr früh anzusetzen und niemals aufzuhören.
Die Zukunft von Edurino.
Sehe ich darin, dass wir der digitale Lernbegleiter für Kinder und Eltern werden und so wirklich fester Bestandteil des Aufwachsens von Kindern in Familien sind und das immer im besten Sinne für die gesamte Familie.
Irene, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst bei Business Class und wir drücken die Daumen, dass Edurino genau diese Ziele erreichen wird und viele schlaue Kinder und junge Erwachsene hervorbringt zum Wohle von uns allen. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst heute.
Vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion und bis ganz bald.
Dankeschön.